Ich möchte mit einer Anekdote beginnen. Ostersamstag. Es gibt Stress im Hause Josef von Arimathea, weil er sein frisch ausgehauenes, teures Familiengrab für Jesus Beerdigung bzw. Beisetzung zur Verfügung gestellt hat. Seine Frau macht ihm schwere Vorwürfe. Sag mal, geht's noch? Du kannst doch nicht einfach unser Familiengrab verschenken. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn von uns einer stirbt? Worauf Josef beschwichtigt und sagt, ach Deborah, mach doch keinen Stress, ist doch nur fürs Wochenende. Ich finde, das ist eine wirklich nette Anekdote. Aber leider geht sie sehr an der Wirklichkeit vorbei. Keiner, aber wirklich keiner rechnete mit der Auferstehung Jesu und nicht wenige Jünger zweifelten bei der Begegnung mit dem Auferstandenen. Matthäus berichtet uns im Kapitel 28, die 11 Jünger, die von Jesus auf den Berg in Galiläa gerufen wurden, um ihn da zu begegnen, die einen warfen sich bei dem Anblick des Auferstandenen nieder und von den anderen wird berichtet, einige hatten noch Zweifel. Und Markus Evangelium wird uns berichtet, als sie hörten, dass er lebe und ihnen erschienen sei, glaubten sie es nicht. Und Lukas berichtet von den Frauen, denen der Auferstandene begegnet war. Zusammen mit anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, dass der Herr auferstanden sei. Aber diese hielten alles für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Und später am Abend, dann erschien der Auferstandene allen Jüngern und weckte auch Glauben in ihnen. Und die kollektive Antwort der Frauen hätte mit Loriot sein können, siehste, siehste, siehste. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil sie so erfüllt waren von der Freude über die Auferstehung ihres Herrn und über seine Gegenwart. Das hat sie gar nicht mehr an den Wunsch erinnert, nachkarten zu wollen. Aber nun berichtet Johannes uns aber, dass bei der ersten Begegnung des Auferstandenen einer von den Aposteln fehlte. Noch einer, denn einer war ja ohnehin schon nicht mehr dabei, Judas. Ich lese kurz den Bibeltext. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger in die durchbohrten Stellen seiner Hand legen und ich muss meine Hand in die Seite legen. Vorher glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal aber auch Thomas, war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in die Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Einer von mir geschätzten Lehrer am Ostseminar der Deutschen Baptisten, Adolf Pohl, hat einmal zu diesem Text gesagt, es gibt Zusammenkünfte, da kann man nicht ohne Schaden fernbleiben. Und das gilt sicher auch hier. Und das gilt für die eigene Hochzeit oder für eine anstehende Abiturprüfung. Und es gilt ebenso für wichtige Ereignisse im Leben der eigenen Kinder. Versäume ich diese Ereignisse aus Fahrlässigkeit oder weil ich meinte, etwas Besseres, anderes sei wichtiger, hat dann mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Eine Liebe geht zu Bruch. Ich setze meine Zukunft aufs Spiel oder ich belaste die Beziehung zu meinem Kind erheblich. Oder wie im Leben des Jüngers Johannes, der das lebens- und glaubensverwandelnde Ereignis der gemeinschaftlichen Begegnung mit dem Auferstandenen versäumte. Geistliche Gemeinschaftserfahrungen, vielleicht kennt ihr das, können starke identitätsbildende Wirkung haben, wenn man gemeinsam Jesus erfährt. Das hat tiefe Wirkung. Und sie haben eine größere Wirkung für die Zukunft als die Summe einzelner individueller Glaubenserfahrungen. Hier die kollektive Erfahrung des Auferstandenen, dort der Glaubensskeptiker, der jetzt den individuellen Gottesbeweis nachfordert. Im Urtext heißt es, ich werde nicht glauben. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Er, Thomas, wird nicht glauben. Und er kann nicht glauben, weil er nicht glauben will in diesem Moment. So stehen 10 gegen einen, befremdet und auch entfremdet. Das kollektive Wir kann mächtig, selbstbewusst, ja sogar überheblich wirken. Wir kennen das vielleicht. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Du nicht. Einsam ihnen gegenüber steht der in seinen Zweifeln verschlossene Thomas. Ich werde nicht glauben. Dabei hatten doch vorher etliche des Jüngerkollektivs selbst gezweifelt. Wir haben das eben gehört. Manche sogar in geschlechtsüberheblicher Weise das Zeugnis der Frauen als Geschwätz abgetan. Das scheint nun alles aus der Erinnerung weggeblasen, aufgelöst, wie durch den Wind des Geistes Christi weggeblasen, nach der überwältigenden, glaubensschaffenden Begegnung mit dem Auferstandenen. Geblieben ist das Unverständnis, dass dieser eine, der ihm doch sonst so nahe war, dieser eine ihrem Zeugnis nicht Glauben schenken will. Was für ein verstockter Kerl dieser Thomas, könnten sie gedacht haben. Doch mal ehrlich, ganz fremd ist uns das doch auch nicht, oder? Die erbittertsten Gegner der Raucher sind die ehemaligen Raucher. Oder auf der Ebene der Gemeinde gesprochen, glaubst du nicht so wie wir? Glaubst du nicht wirklich? In diesem Fall, in dem Fall des Thomas, wir heutigen Bibelleser wissen das natürlich, ist die Mehrheit unzweideutig im Besitz der Wahrheit, nämlich der Auferstehungswahrheit. Und Thomas liegt in seinen Zweifeln falsch. Doch auch da bitte ich um Ehrlichkeit. Durchaus wissen wir, dass das auch umgekehrt sein kann, dass der Zweifel Einzelner oder einer Mehrheit berechtigt ist und die Mehrheit in ihrem Wahrheitswahn fatal falsch liegt. Die deutsche Kirche im Dritten Reich hat dies bitter und zerstörerisch erleben müssen. Also nicht so schnell urteilen über den Unglauben des anderen, den vermeintlichen. Das Thema unserer Predigtreihe zwischen Ostern und Pfingsten lautet Abwarten. Und ihr habt das eben so schön in diesem Lied uns vorgesungen. Vielen Dank. Abwarten. Und das Thema für heute wird noch ergänzt: und Jesus selbst erleben. Und damit komme ich zu der wesentlichen Frage: Wie geht Jesus eigentlich mit dem Zweifler Thomas um? Er wendet sich Thomas mit seiner ganzen göttlichen Liebe zu und weckt in ihm den Auferstehungsglauben, der sein Leben wieder vereint mit den Aposteln. Kein weggegangen, Platz vergangen, kein Aussourcen, sondern liebevolles Hindurchdringen durch die verschlossenen Türen. Genau das befreit Thomas zum Glauben an ihn, den Auferstandenen. Und zu einem neuen Blick auf die verwandelnde Kraft des Auferstandenen. Da ist kein Bekehrungsstress nötig, sondern gelassenes, vertrauensvolles Abwarten auf das heilende, heilsame Eingreifen des Apostels, des Auferstandenen, der aus dem Dunkel des Zweifels in das helle Licht des Auferstehungsglaubens führt. Das macht Jesus selber. Ist das nicht fantastisch? Hörst du die gute Botschaft? Hörst du sie auch in deinen Zweifeln, in deinen Gedanken, in deiner Trauer vielleicht, in deinem Abschiednehmen von diesem Leben und in dem Gefühl, von Gott verlassen zu sein? Ich will Jesus eine Stimme geben. Ich, der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus, lasse dich nicht in deinen Zweifeln versinken. Aus Liebe habe ich dich zu mir gezogen und tue alles, aber auch alles, damit dein Glaube nicht aufhöre, so wie ich das bereits bei Petrus getan habe und bei Thomas und bei den vielen anderen, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Mir, dem Herrn über Leben und Tod und Teufel, ist alle Macht gegeben. Und ich werde auch durch die verschlossenen Türen deines Zweifels durchdringen und in dir Glauben wirken und bewahren. Das sage ich, der auferstandene Herr. Hörst du das gut? Vielleicht brauchst du es jetzt nicht, aber vielleicht später. Behalte es im Herzen. Ja, Jesus lässt sich Zeit damit, ganze 8 Tage. Aber er wäre nicht Jesus, wenn er sich nicht etwas dabei denke. Was tut er denn, um in Thomas wieder Glauben zu wecken? Er kommt wieder in den versammelten Jüngerkreis und schafft Glauben inmitten dieser Jünger bei diesem Thomas, sodass die Einheit im Glauben wiederhergestellt ist. Ist das nicht seelsorgerlich von ihm? Aber wir sind mit Thomas und dessen Zweifeln noch nicht ganz zu Ende. Wir müssen noch mal einen zweiten Blick darauf werfen, quasi durch so ein Vergrößerungsglas oder Mikroskop, um herauszufinden, welche Variante des Zweifels ihn infiziert und auf das Bett des Unglaubens geworfen hat. Eins müssen wir freilich für alle Zeugen der Auferstehung festhalten. Und das befreit auch ein bisschen, finde ich. Laut Paulus im 1. Korinther 15, Vers 6 haben mehr als 500 Jünger und Jüngerinnen den Auferstandenen in unterschiedlichen Situationen gesehen und erlebt und sind darüber zum Glauben gekommen. Und für die ersten Zeugen war diese leibhaftige Begegnung des Auferstandenen wichtig, weil sie Zeitzeugen werden sollten, sozusagen das Scharnier bilden sollten zwischen Jesus und seiner Gemeinde, seiner Kirche später. Zwischen dem Auferstandenen und seiner Gemeinde. Mit anderen Worten, nicht der Wunsch des Thomas zu sehen, macht den Zweifel einzigartig und problematisch. Denn die anderen haben ihn ja auch gesehen. Was aber will Thomas denn sehen und ertasten? Er will die Wunden der Passion Jesu sehen und ertasten. Er verlangt nicht nach einem beliebigen Beweis, sondern er will allein den Gekreuzigten sehen. Aber ist er damit nicht Paulus ganz nah, diesem großen Theologen, wenn der später schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus, ihn, den Gekreuzigten. Sind sich die beiden gar nicht ganz nah? Nur scheinbar. Paulus sieht im gekreuzigten Christus alle menschliche Weisheit zunichte gemacht, die auf Macht, auf Größe, auf Klugheit, auf Ehre, all das aufgebaut ist, was manchmal so wichtig ist unter Menschen. Was bin ich? Was stelle ich da? All das, was dem menschlichen Ego schmeichelt und gleichzeitig von Gott entfremdet. All das hat Gott in dem gekreuzigten Christus zunichte gemacht. All diese Werte, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn vor aller Welt als seinen Christus beglaubigt hat, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Der entscheidende Unterschied ist, Paulus deutet das Kreuz von der Auferstehung her. Thomas aber will den Jesus vom Karfreitag wieder lebendig machen. Und das ist ganz was anderes. Er hängt mit all seinen Fasern, mit den Fasern seines Wesens an dem Menschen Jesus, den er an seinen Wunden sehend und fühlend erkennen will, doch zweifelnd, aber doch um mit ihm, wenn es denn wirklich so ist, dass er auferweckt ist, mit ihm das alte Leben vor der Passion fortzusetzen. Das ist der Grund seines Zweifels. Mit anderen Worten, seine Zweifel daran, sein Rabbi könne ins alte Leben zurückkehren, halten seinen Blick gebannt auf den alten Jesus. Und somit ist überhaupt nicht frei, den auferstandenen, verklärten Jesus zu erkennen und zu glauben, dass ihm alle Macht vom Vater gegeben ist, neues Leben zu schaffen, neue Räume der Wirklichkeit Gottes zu eröffnen. Und das in Ewigkeit. Ich sah neulich im Auslandsjournal des ZDF ein Bericht über die ersten 100 Tage von Präsident Biden. Und die Reporter waren in verschiedene Gebiete gegangen, auch nach Virginia, wo die meisten stramme, die Kohlekumpel dort stramme Trump-Anhänger sind. Dankeschön. Warum mir das wohl nicht eingefallen ist. Und sie wurden gefragt, wie sie die Veränderung, ach, das mag ja Veränderung geben, aber dann wörtlich, wir wollen keine Veränderung, wir wollen unser altes Leben zurück. Das kennen wir doch auch, gell? Keine Veränderung. Wir haben schon genug Veränderung. Und jetzt noch mehr? Was hat das mit uns und unserer Gegenwart zu tun? Frage an dich. Wo verharrst du in rückwärtsgewandter Weise am Kreuz in der Passion Jesu? Bist du womöglich nur rückwärts gewandt mit der Vergebung deiner eigenen Sünden beschäftigt? Und hast nicht den Blick frei dafür, was Jesus Neues schaffen will? Mit dir und durch dich in dieser Welt? Das müssen keine großen Dinge sein. Allein die Auferstehungshoffnung, dass sie in dir ist, lebendig ist, macht dich zum Träger der neuen Wirklichkeit Gottes und du hast Ausstrahlung. Aber wenn du am Alten hängst, wenn du nur an deinen Sünden, sag ich mal, hängst und immer mit der Vergebung beschäftigt bist und gar nicht das Neue siehst, was Gott will, dann verhinderst du die Wirkung, die Auferstehungswirkung Jesu. Oder bist du womöglich so sehr mit dem Beklagen des Leids der Welt beschäftigt, anstatt vom Auferstandenen zu einem heilsamen Handeln an seiner erlösten Welt, von ihm erlösten Welt, sich befreien zu lassen? Und sei es nur, dass du deinem Nachbarn durch deine gelassene Freundlichkeit Mut machst für den Tag und er dann doch irgendwann einmal nachfragt, warum ist dein Leben so anders? Auferstehungswirkung. Oder verharrst du in der eigenen Passion den Leiterfahrungen, die dich nicht loslassen will oder wollen und mittlerweile vielleicht sogar sinnstiftend sind für dein Leben, dich aber unfrei sein lassen für eine Zukunft, die der Auferstandene mit dir, ja, mit uns aus Liebe zum Leben und aus Liebe zu den Menschen gestalten will. Auferstehungshoffnung ist immer nach vorne hinausgerichtet. Sie will Hoffnung bringen in das Leben der Menschen, sie auferbauen und ihnen Mut machen. Diese Geschichte von Jesus und Thomas verkündigt exemplarisch für uns alle, die wir nun einmal nicht sehen und doch herausgefordert werden zu glauben, zeugt davon, wie Jesus uns zu dem Glauben befreit, der uns mit uns unsere Welt durch die Kraft und Wirklichkeit der Auferstehung verwandeln lässt. Die Frage an dich, willst du dich dazu vom Auferstandenen erstmalig oder vielleicht neu befreien lassen? Der Auferstandene öffnet uns die Augen für die Nöte dieser Welt. Das ist die Wirkung der Auferstehung. Erhebet eure Haupter, eure Erlösung naht. Nach oben gucken, nach vorne gucken, sehen, wo die Not der Welt ist. Für Wandlung beten und sich hineinbegeben in diese Welt. Auch in die Welt, die um uns herum und mitten unter uns durch Corona erschüttert ist. Wir haben der Welt eine starke, lebensverwandelnde Hoffnung zu bringen, die den Blick befreit für Gottes Möglichkeiten und die uns ermächtigt, kraftvoll diese Hoffnung ins Leben zu bringen. Johannes 20, Vers 20 sagt Jesus, er zeigte ihnen die Hände. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihm. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Darum geht's, dass wir uns von dieser Hoffnung immer wieder neu erfüllen lassen und uns senden lassen in diese Welt. Und nicht in einem, wie soll ich sagen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht so mit einem übermäßigen Bekehrungsdruck. Nein, sondern dass wir Jesus den Raum schaffen, dass er selber Glauben wecken kann. Einfach in der Gewissheit, wo ich bin, ist Jesus. Wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, da ist Jesus. Mit seiner Auferstehungswirklichkeit. Jesus will uns womöglich von dem Irrglauben befreien. Er lasse sich in den guten alten CZI-Gemeindezeiten vor Corona wiederbeleben, wo er uns doch dazu befreien will, Kraft seiner Auferstehung Neues zu wagen. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Der Auferstehungsglaube hat die Kraft, ein System, das ins Chaos gekommen ist, und eine Pandemie hat diese Welt ins Chaos gebracht, neu zu gestalten. Hat doch bereits der Heilige Geist durch dieselbe Kraft am Anfang der Welt das Chaos des wüsten und leeren Kosmos ordnend in die Schönheit der Schöpfung verwandelt. Mit eben derselben Kraft wirkt der Auferstandene heute noch in uns Glauben und mit uns heilsame Veränderung in dieser nach Erlösung seufzenden Welt. Noch ein letztes Mal ein Blick auf Thomas. Wie befreit Jesus Thomas zu diesem kraftvollen Bekenntnis: Mein Herr und mein Gott? Wie gelingt es ihm in Thomas, diesen augenblicklichen und völligen Wechsel von Unglauben zu Glauben zu bewirken? Die Worte Jesu, die er Thomas sagt, wiederholen das, was Thomas zuvor seinen Mitjüngern gesagt hat, fast wörtlich. Und genau das geht dem Zweifler unter die Haut und direkt ins Herz und öffnet ihn für den Auferstandenen. Er sieht sich zutiefst erkannt und wird von der Güte Jesu, der seinen herausfordernden Wunsch erfüllt, ihn zu sehen, beschämt. Und das geheime Wissen und die Herzenskenntnis Jesu begleitet schon sein irdisches Werk. Ganz zu Anfang berichtet Johannes von der Begegnung des Philippus mit Nathanael. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt. Und Philippus sagt so ganz enthusiastisch: Mensch, wir haben den Messias kennengelernt. Und er sagt: Nun mal ehrlich, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja. Und dann sagt er zu ihm: Komm und sieh. Und er lässt sich darauf ein und kommt zu Jesus. Ah, sagt Jesus, ein aufrechter Israelit, ohne Fehl und Tadel. Und er guckt ihn an und sagt: Woher kennst du mich? Ja. So ist Jesus. Er kennt uns. Aber wisst ihr, er sieht nicht mit so einem entlarvenden Blick uns an, sondern mit dem Blick der Liebe. Und das tut er auch heute noch. Ich denke zum Beispiel dran, wie er Petrus auf dem Dach schon mal vorbereitet hat für eine Wandlung, die exorbitant war. Ich werde doch keine unreinen Tiere essen als Jude. Und hinterher begreift er, da ist eine Wandlung im Gang, die der Geist Gottes auf den Weg bringt. Oder ich denke an eine eigene Erfahrung. Ich war junger Pastor und war auf dem Weg der Suche nach dem Willen Gottes in der Gemeinde damals. Und da war selbst in Zweifel gekommen, war zu einem Seminar mit Colin Urquhart, einem englischen Pastor aus der Gemeindeerneuerung der anglikanischen Kirche, der eine starke prophetische Gabe hatte, und plötzlich fing er an, Worte Erkenntnis auszudrücken und genau zu beschreiben, was ich selber fühlte und dachte. Ich war wie vom Donner gerührt, konnte nur noch heulen. Und merkte gleichzeitig die Liebe Gottes. Da guckt mich einer an und verurteilt mich nicht, sondern begegnet mir im Zweifel. Oder ich denke an einen Klienten von mir in der Beratung, den Gott mit seiner Liebe so dermaßen überrascht hat. Dem ist genau das passiert, was Thomas passiert ist. Durch alle Zweifel, Türen der Zweifel hindurch, ist er direkt ins Leben dieses Mannes gekommen und hat nach dem zweiten Termin, ich hatte schon mal in einer Predigt darüber berichtet, seine Sichtweise vollkommen verändert und das hält er bis heute durch. Damit ist noch nicht alles gut. Das wisst ihr, wir brauchen Veränderung, Wachstum und so weiter. Und dazu braucht er oder will er meine Hilfe im Moment. Aber die Grundlage ist eine andere. Da ist einer zur Auferstehungshoffnung gekommen und hat eine ganz andere Sicht. Die Hoffnungslosigkeit ist nicht mehr da. Ja, Thomas darf den Gekreuzigten sehen. Aber als Gekreuzigten Jesus, der auferstandene Herr ist über die Lebenden und die Toten. Er sieht und hört den Gottessohn, der seine Vergangenheit nicht abstreift, aber der Sieger ist. Das ist der Unterschied. Ja, Thomas bekommt zu schauen, was er schauen wollte, aber das fesselt plötzlich seinen Blick überhaupt nicht mehr. Er hat etwas ganz anderes. Er hat den ganz anderen wahrgenommen und darum bricht er aus in das Wort: Mein Herr und mein Gott. Ob jemand ein Sohn Gottes und ein Herr und Gott sagt oder mein Herr und mein Gott, das macht den entscheidenden Unterschied aus. Denn erst mit diesem Bekenntnis wird aus der Feststellung ein persönliches Bekenntnis, eine Zugehörigkeitserklärung. Und so ist die Seligpreisung Jesu nun kein Tadel mehr an Thomas, sondern das, was es sein will. Eine Verheißung des Glücks für all diejenigen, die sich künftig diesem auferstandenen Herrn glaubend hingeben, ohne zu sehen. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Seid ihr glücklich mit Jesus? Wir haben heute Morgen noch mal am Frühstückstisch drüber gesprochen, was für ein Glück es ist, gerade in Krisen, diesen lebendigen Jesus zu erleben und an ihn zu glauben, ohne ihn zu sehen, aber doch immer wieder zu erleben, wie er da ist und unterfängt und durchdringt in unser Herz und Hoffnung gibt und Hoffnung eine auf Auferstehung im Hier und Heute und im Jenseits. Hier fängt das an, unsere Auferstehungshoffnung. Johannes will, indem er diese Thomas-Geschichte überliefert, dich und mich zum Auferstandenen selbst hinführen, damit er für das für uns bleibende und lebendige Wirklichkeit wird. Öffnest du dich dafür, dem Auferstandenen? Öffnest du heute dein Herz, erstmalig oder neu, und lässt dich glücklich machen? Ich möchte euch einladen, viele von euch kennen das Gebet schon, aber ich bete es tatsächlich fast täglich, weil es mir wichtig geworden ist. Es nimmt nämlich dieses Bekenntnis des Thomas auf. Mein Herr und mein Gott. Es ist von Nikolaus von der Flüe. Wer es mitbeten möchte, ich lese einmal vor und dann beten wir das nochmal. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich bete es nochmal. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.